SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Simon Hulligen. Unsere Themen: Kursverlust, das Vertrauen in den Dollar schwindet, dasjenige in den Euro wächst, mit positiven Folgen für die Schweiz. Die Hintergründe: Auf Kurs gebracht, das ungarische Online-Portal Index verliert seine Unabhängigkeit.
Ohne Index haben wir jetzt ein großes Vakuum und es ist gar nicht einfach, dieses Vakuum irgendwie zu füllen,
sagt der ungarische Medienwissenschaftler Gábor Poliak. Und der Verachtung der Massen etwas entgegensetzen.
Ich will sagen, dass es eben auch diesen Euphorie-Aspekt der Massen gibt, dass da ein Potenzial steckt, was ich unter keinen anderen Bedingungen so haben kann.
Die Masse im Fußballstadion als Quelle von Freude. Der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Kumbrecht im Echo-Gespräch. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und Rebecca Filiger. In Beirut mischt sich die Trauer mit Wut.
Tausende Menschen gedenken in der libanesischen Hauptstadt der Opfer der Explosionskatastrophe und protestieren gegen die politische Elite des Landes. Nachrichtenagenturen berichten von zum Teil heftigen Zusammenstößen zwischen wutentbrannten Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Lokale Fernsehsender zeigen, wie Demonstrierende versuchten, die Absperrungen zum Parlament zu durchbrechen und Steine warfen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Durch eine schwere Explosion am Hafen von Beirut waren am Dienstag mehr als 150 Menschen getötet und weitere 5'000 verletzt worden. Bis zu 250'000 Menschen sind obdachlos. Viele Menschen in Libanon machen die Regierung für die Katastrophe verantwortlich. Inzwischen ist ein zweites Expertenteam aus der Schweiz auf dem Weg nach Beirut. Laut dem Außendepartement in Bern wird sich die Hilfe des Bundes auf die Bereiche Unterkunft und Medizin konzentrieren. Hier seien die Bedürfnisse in Beirut besonders groß. Die Delegierten der Eidgenössisch-Demokratischen Union, EDU, haben die Abstimmungsparolen für den 27. September gefasst. Die rechtskonservative Partei sagt Ja zur SVP-Begrenzungsinitiative und zu neuen Kampfjets. Weiter unterstützt die EDU die vorgeschlagene Änderung des Jagdgesetzes und sagt Nein zum indirekten Gegenvorschlag zum Vaterschaftsurlaub. Auch die Erhöhung des allgemeinen Kinderabzugs bei den Steuern wird abgelehnt.
Die britische Regierung fordert von Frankreich eine härtere Gangart gegenüber Migrantinnen und Migranten, die mit Booten den Ärmelkanal überqueren.
Der zuständige britische Staatssekretär Chris Philp schlug in der Zeitung Daily Telegraph vor, dass Frankreich Personen per Fingerabdruck registriere, die versuchten, illegal nach Großbritannien zu reisen. Er forderte auch Konsequenzen wie Abschiebung oder Haft. Allein am Donnerstag hatten mehr als 235 Menschen versucht, den Ärmelkanal auf eigene Faust zu überqueren. Aus Weißrussland werden auch am Tag vor der Präsidentenwahl wieder Festnahmen von Demonstrierenden gemeldet. Laut der Menschenrechtsorganisation Vesna führten Einsatzkräfte gestern Abend mehrere Personen ab, die sich an einer Velokundgebung gegen Präsident Alexander Lukaschenko beteiligt hatten. Der autoritär regierende Staatschef will sich morgen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Bei Protesten gegen Lukaschenko wurden in Weißrussland in den letzten Wochen hunderte Demonstrierende und auch Journalisten festgenommen. Zu den Protesten hatte Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja aufgerufen, eine der wenigen Herausforderinnen, die zur Wahl zugelassen wurde. Bei der Präsidentenwahl morgen sind in Weißrussland keine Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa dabei. Der Inselstaat Mauritius im Indischen Ozean hat nach dem Auslaufen von Öl aus einem havarierten Frachter den Umweltnotstand ausgerufen. Das Schiff war vor zwei Wochen vor Mauritius auf Grund gelaufen. Seit Donnerstag tritt Öl aus und bedroht mehrere Naturschutzgebiete. Einsatzkräfte versuchen, das ausgelaufene Öl aufzufangen und die Tanks des Schiffes leer zu pumpen. Der italienische Fußballmeister Juventus Turin hat Trainer Maurizio Sarri entlassen. Juventus war gestern in den Achtelfinals in der Champions League gegen Olympique Lyon im eigenen Stadion ausgeschieden. Maurizio Sarri hatte den Trainerposten bei Juve vor einem Jahr angetreten.
Und jetzt zum Wetter.
Heute Abend und morgen geht es sonnig weiter. Morgen steigt die Temperatur auf heiße 31 bis lokal 35 Grad. Der Bund hat inzwischen seine Hitzewarnung ausgeweitet. Neben Teilen des Tessins gelte auch in der Nordwestschweiz die Gefahrenstufe 3 von 4. Die Warnung gilt bis Dienstag. Bei großer Hitze besonders gefährdet sind ältere Personen, chronisch Kranke, Kleinkinder und Schwangere.
Lange galt die Faustregel, wenn die Welt in Unordnung ist, dann suchen Investoren Sicherheit, also den Dollar, die wichtigste Reservewährung der Welt. Die Folge? Der Kurs des Dollars steigt. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte diese Faustregel noch Bestand. Doch seit mehr als 5 Wochen zeigt sich ein anderes Bild. Investoren flüchten aus dem Dollar. Als Folge ist der Dollarkurs im Verhältnis zum Euro und Franken dramatisch gesunken. Ist das der Anfang vom Ende der Dollar-Dominanz? Maren Peters.
Dass die Investoren derzeit einen Bogen um den US-Dollar machen, hätten die USA sich auch selbst zuzuschreiben, sagt Ökonom Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance. Die größte Wirtschaftsmacht der Welt bekomme die Corona-Krise einfach nicht in den Griff.
Das verschlechtert eben auch die wirtschaftlichen Aussichten. Die ökonomischen Zahlen sind dramatisch.
Und die Investoren deshalb in Sorge.
Dass ihre Investition in den USA, sowohl was jetzt Finanzvermögenswerte betrifft, also Aktien und Anleihen, aber auch reale Investitionen, Unternehmen, Immobilien, im Wert verlieren.
Diese Sorge wird noch befeuert von Spekulationen, wonach die US-Notenbank nochmals in die Vollen gehen könnte, um die US-Wirtschaft zu beleben. Mit noch mehr Anleihenkäufen und noch niedrigeren Leitzinsen, die die Zinsdifferenz zu Europa noch kleiner machen würden.
Und das hebt natürlich auch nicht gerade das Gemüt, in Dollar zu investieren, weil man ungern eben in eine Währung rein investiert, wo eben die finanziellen Erträge am Schrumpfen sind, im Vergleich zum Beispiel gegenüber Europa.
Sagt Finanzprofessor Löchel. Um Verluste zu vermeiden, gingen die Investoren raus aus dem Dollar und stecken ihr Geld lieber in den Euro. Während das Vertrauen in den Dollar schwindet, wächst das Vertrauen in die Eurozone. Dazu beigetragen hat unter anderem die Einigung der Euro-Länder auf einen 750 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds. Das habe die Corona-Panik an den Finanzmärkten vertrieben und den Euro gestärkt, sagt Oliver Adler, der Chefökonom der Credit Suisse. Der Trend könnte sich fortsetzen, erwartet er.
Wir sehen schon die Möglichkeit, dass der Dollar noch weiter an Wert verliert über das nächste Jahr.
Spekulationen der US-Investmentbank Goldman Sachs, wonach das Ende der Leitwährung Dollar deshalb näher rücken könnte, halten beide Ökonomen für verfrüht. Aus einem einfachen Grund, sagt Adler.
Es gibt ja eigentlich keine Alternativen.
Noch immer werden mehr als 60% des internationalen Zahlungsverkehrs in Dollar abgewickelt. Auf Platz 2 folgt erst mit weitem Abstand der Euro.
Ich glaube nicht, dass wir hier eine Trendumkehr in der Leitwährung sehen.
Sagt Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance. Eine globale Leitwährung müsse jederzeit und auf der ganzen Welt geh- und verkauft werden können. Das schafft im Moment nur der US-Dollar.
Wir haben ja im Euroraum noch nicht mal einen einheitlichen Staatsanleihenmarkt. Und in China gibt es eben Kapitalverkehrskontrollen.
Falls sich das so schnell nicht ändern werde, geht der Ökonom nur von einer vorübergehenden Schwäche des US-Dollar aus. Diese Schwäche könnte der US-Regierung sogar ganz gelegen kommen. Präsident Trump hat erklärtermaßen ein Interesse daran, das riesige Außenhandelsdefizit der USA mit China und der EU zu verkleinern. Der schwächere Dollar könnte ihm dabei helfen.
Ein schwächerer Dollar führt eben dazu, dass alle importierten Güter in den USA teurer werden und umgekehrt die amerikanischen Exporte billiger. Und das müsste eigentlich tendenziell das Defizit schrumpfen lassen,
meint Horst Löchel. Die USA können sich über den schwachen Dollar also freuen. Und auch die Schweiz könnte von der Dollarschwäche profitieren, zumindest indirekt. Denn der Euro ist teurer geworden, nicht nur im Verhältnis zum Dollar, sondern auch zum Franken. Ein Vorteil für die Schweizer Exporteure, sagt Credit Suisse-Ökonom Adler.
Weil vor vor allem die Schweizer KMU sehr, sehr stark abhängig sind vom Handel mit der Eurozone und damit ein stärkerer Euro wesentlich wichtiger ist als ein etwas schwächerer Dollar.
Kommt hinzu, weil der Euro teurer geworden ist, ist der Franken als Fluchtwährung für Investoren weniger attraktiv. Die Nationalbank muss daher weniger stark intervenieren, um den Frankenkurs künstlich niedrig zu halten. Auch politisch könnte sich das als Vorteil erweisen, denn das Risiko, von der US-Regierung als potenzielle Währungsmanipulatoren an den Pranger gestellt und bestraft zu werden, dürfte für die Schweiz deutlich kleiner geworden sein.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF und mit diesen Fragen geht es bei uns weiter. Wie frei sind die Medien in Ungarn? Wird der ehemalige Präsident von Kolumbien von der Vergangenheit eingeholt? Und warum findet ein Literaturwissenschaftler sein Glück in der Masse? Antworten im Echo der Zeit. In Ungarn steht es nicht gut um die Medienfreiheit. Nur noch wenige Medien berichten kritisch über die Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán. Nun trifft es auch das größte unabhängige Medium, das Online-Portal Index. Vor zwei Wochen haben die neuen Besitzer von Index den Chefredaktor entlassen. Die Empörung war groß und auch die Solidarität. Fast die ganze Redaktion reichte daraufhin die Kündigung ein. In Budapest kam es zu Protesten, Tausende gingen auf die Straße. Mein Kollege Roger Brendlin hat diese neueste Entwicklung mit dem ungarischen Medienwissenschaftler Gabo Poljak von der Universität Pécs besprochen. Er fragte ihn, ob er die Entlassung des Chefredaktors Szabolcs Stuhl als Angriff auf die ungarische Medienfreiheit werte.
Das war nicht der erste Schritt in dieser Geschichte, aber auch die Kündigung von dem Chefredakteur war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also die Geschichte begann schon viel, viel früher mit der Umstrukturierung von den Besitzerstrukturen im Hintergrund. Und das hat in den letzten zwei Jahren schon erlaubt, dass die Regierungsleute solche Geschäftsmänner, die ganz nah der Regierungspartei stehen, als Eigentümer aufgegriffen konnten. Also die sind schon da. Und seit 2018 war das klar, dass etwas kommen wird.
Jetzt die Regierung bestreitet, etwas mit dieser Entlassung zu tun zu haben bei Index. Dem glauben Sie also nicht?
Das klingt schön und das muss man auch immer sagen, dass es wirklich eine andere Narrative, eine unpolitische Narrative aufgebaut werden kann. Aber auch im Hintergrund von Index standen Männer, die ganz, ganz eindeutig wichtige Positionen in der politischen Entscheidungen von Fidesz, von der Regierungspartei gehabt haben. Also ich muss sagen, dass der Schicksal von Fidesz war ganz hoch, war in Hand von Orbán und die Entscheidung, das Index irgendwie beschaffen soll, das war die Entscheidung von der Premier.
Und Sie glauben, das ist nur ein weiterer Schritt in einer langen Strategie, die Medien immer stärker einzuschränken in Ungarn?
Ja, also das läuft so seit 2010. Das begann mit den neuen Mediengesetzen aus 2010, 2011. Seitdem haben wir immer wieder europaweite Debatte über die ungarische Medienlage. Im 2016 wurde die größte Tageszeitung eingestellt. Das war die Geschichte von Népszabadság. Seitdem haben wir eine sehr große Medienkonzentration, eine Stiftung, die alle regierungsnahe Medien innehat. Und ja, Index war auch ein Symbol. Index war deshalb so wichtig, weil es nicht politisch einseitig war. Auch die Leserschaft von Index war sehr vielfältig. Auch die Wähler von Fidesz haben Index gelesen. Index war gemischt, nicht nur Politik, sondern auch Boulevardthemen waren dargestellt. Ohne Index haben wir jetzt ein großes Vakuum und es ist gar nicht einfach, dieses Vakuum irgendwie zu füllen. Das war wirklich eine von den wichtigsten Informationsquellen in Ungarn.
Hat denn die Berichterstattung von Index politische Debatten wirklich beeinflussen können? War Index so wichtig für Ungarn?
Ja, das kann ich eindeutig bejahen. Wir machen jedes zweite Jahr eine Umfrage. Wir fragen nach, welche sind die wichtigsten Informationsquellen in Ungarn. Und das hat sich herausgestellt, dass im Online-Bereich in diesem Jahr schon Index die wichtigste Quelle von den Informationen war. Das war der beliebteste Portal. Und die Zahlen haben das auch gezeigt, dass während dieser Pandemie haben die Leser Index als Ausgangspunkt von den Informationen über die Pandemie auch genutzt. Also ganz eindeutig war Index die wichtigste Quelle von den Informationen in Ungarn.
Sie sagen, es entsteht jetzt ein Vakuum. Wenn Index wegfällt, wo gibt es denn jetzt in Ungarn noch unabhängige und auch regierungskritische Informationen?
Schwierige Frage. Es gibt natürlich immer noch einige. Meistens können wir über Wochenzeitungen reden. Es gibt einige ganz gute Wochenzeitungen. Es gibt immer noch ungefähr 3 gute, unabhängige Portale, die nicht politisch eine oder andere Seite bedienen. Aber das kann man auch sehr schön sehen, dass in den letzten Wochen, letzten Monaten die Besitzer von diesen unabhängigen Medien in den Fidesz-Medien schon angegriffen sind. Also das Tendenz ist nicht am Ende. Dieses Prozess geht weiter. Man weiß nicht, welche Eigentümer, welche Medien nächstes Mal kommen. Und was für die Zuhörer in Westeuropa immer komisch klingt, haben wir RTL als Fernsehprogramm und RTL als Fernsehsender hat ein ganz gutes Nachrichtenprogramm. Natürlich beschäftigt es sich meistens mit Boulevardenthemen, aber ja, ich würde sagen, 1/3 der Zeit von dem Programm beschäftigt sich mit aktuellen politischen und ökonomischen Sachen. Das ist nicht regierungskritisch, das ist ein normales Nachrichtenprogramm, wie man in Westeuropa das vorstellt.
Man muss ja auch sagen, wenn Ungarn sein wichtigstes unabhängiges Medium Index verliert, dann ist das ja für Viktor Orban als Ministerpräsident und Regierungschef Ungarns auch nicht nur gut, weil er hätte ja Index auch gut brauchen können. Also ist denn das wirklich ein Erfolg für Viktor Orban?
Das Erfolg ist, dass es wieder weniger solche Foren gibt, wo die kritische Berichterstattungen veröffentlicht sind. Andererseits kann Orban wieder daraus europaweit Probleme haben, solche Situationen haben, wo man das erklären soll, dass es nicht eine Regierungsentscheidung war, dass im Hintergrund nur Geschäftsentscheidungen sich befinden. Also daraus kommen wieder europäische Debatte raus. Ob sie etwas bringen, das weiß man noch nicht.
Sagt Gabor Poljak von der Universität Pécs. Er leitet dort die Abteilung für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Kolumbiens Ex-Präsident Alvaro Uribe wird von der Vergangenheit eingeholt. Er wurde diese Woche vom obersten Gerichtshof unter Hausarrest gestellt. Schon lange wird ihm vorgeworfen, rechte Paramilitärs gefördert und im Krieg gegen die FARC-Rebellen auch zu brutalsten Mitteln gegriffen zu haben. Doch viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer verehren ihn und sehen in ihm den Mann, der dem Land nach chaotischen Jahren wieder eine gewisse Sicherheit zurückbrachte. Die Verhaftung von Uribe wirft in Kolumbien hohe Wellen. Es zeigt sich, dass die Wunden des jahrzehntelangen Krieges nach wie vor schlecht verheilt sind. ARD-Südamerika-Korrespondent Ivo Marušek.
Die einen schlagen auf Töpfen Lärm, um ihrer Freude über den Haftbefehl Luft zu machen. Die anderen protestieren dagegen mit Hubkonzerten. Es sind keine besonders großen Kundgebungen in Corona-Zeiten, aber sie geben eine Ahnung, wie stark das Thema Kolumbien beschäftigt und spaltet. Seit Dienstag gilt ein Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Alvaro Uribe, auch wenn diese Haft vorerst nur als Hausarrest vollstreckt wird. Uribe ging von 2002 bis 2010 mit äußerster Härte gegen die Guerillagruppen vor, die den blutigen Konflikt in Kolumbien fortsetzten, und er drängte die Rebellen zurück. Viele Kolumbianer verehren ihn deswegen bis heute als Held, während andere ihn für einen Massenmörder halten, der die Massaker und Gräueltaten rechter paramilitärischer Milizen unterstützte. Der Haftbefehl gegen Uribe belebt diese Debatte neu und reißt alte Wunden wieder auf, und er wirft ein Schlaglicht darauf, dass Kolumbien seine blutige Vergangenheit noch lange nicht aufgearbeitet hat. Uribes Gegner feiern. Das ist ein Feiertag. Darauf warten wir schon sehr lange, dass jemand wie Uribe verhaftet wird. Wir hoffen, dass jetzt die Ermittlungen vorankommen, damit Uribe zur Verantwortung gezogen wird und für seine Verbrechen büßt. Während die Anhänger des Ex-Präsidenten mit Wut auf die Justiz reagieren. Das ist eine Schande. Die Drogenterroristen und Verbrecher der FARC sitzen im Kongress und lachen über ihre Opfer. Und ein Patriot wie Uribe muss sich einer ungerechten Justiz stellen. Das tut mir sehr weh, wenn die Justiz ihren Zweck verfehlt, wenn sie für politische Zwecke eingespannt wird. Wir verlangen doch nur Gerechtigkeit für Álvaro Uribe Vélez. Zu Uribes Anhängern zählt sich auch der heutige Präsident Iván Duque. Er ist der politische Ziehsohn des Ex-Präsidenten. Als Kolumbianer tut es mir weh zu sehen, dass viele, die das Land barbarisch verwüstet haben, sich auf freiem Fuß verteidigen können und sogar die Garantie haben, dass sie nie ins Gefängnis müssen und dass gleichzeitig ein vorbildlicher Staatsdiener, der das höchste Amt bekleidet hat, sich nicht in Freiheit verteidigen darf, dass ihm die Unschuldsvermutung nicht gewährt wird. Auch lange nach seiner Amtszeit mischt Uribe immer noch in der Politik mit. Er sitzt im Senat und gilt als starker Mann und Strippenzieher der kolumbianischen Rechten. Vor allem machte er seinem Nachfolger, dem Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, das Leben schwer. Santos war ursprünglich als Verteidigungsminister Uribes Mann fürs Grobe. Als Präsident vollzog Santos dann aber eine Kehrtwende und leitete den Friedensprozess mit den FARC-Rebellen ein. Uribe bekämpfte diesen Prozess. Er sorgte dafür, dass Santos das Referendum über das Friedensabkommen verlor. Dabei geht es in diesem Prozess nicht einmal um die Massaker, um Uribes Unterstützung von Paramilitärs oder um Mitverantwortung für Kriegsverbrechen. Der Vorwurf lautet vielmehr, Uribe habe Zeugen beeinflusst, um einem politischen Gegner zu schaden. Doch ein Prozess gegen Uribe bedeutet unweigerlich, dass Kolumbien auch wieder über seine blutige Vergangenheit diskutieren muss.
Momentan duellieren sich wieder die besten Fußballclubs Europas. Die letzten Achtelfinalspiele der Champions League werden ausgetragen mit Affischen, die das Fußballherz beglücken. Doch Corona-bedingt ist momentan alles anders. Die Stadien sind leer, keine Fangesänge, keine Euphorie. Hans-Ulrich Gumbrecht ist Literaturwissenschaftler, emeritierter Professor der Stanford-Universität in Kalifornien und großer Fan vom deutschen Fußballverein Borussia Dortmund. In einem Essay, den er während der Corona-Pandemie verfasst hat, beschreibt er das Stadion als Ort der Hochstimmung. Stadionereignisse in der Masse gehörten zum Besten, was ihm das Leben gegeben habe. Ich fragte ihn, warum?
Vielleicht, um das paradoxal zu formulieren, als Intellektueller, weil man da kein Individuum ist. Weil man da eigentlich auch in einem physischen Sinn, also nicht nur in der Stimmung, Teil einer größeren Gruppe wird. Eine Metapher, ein Bild wäre, wenn ich manchmal in den Himmel schaue über den Pazifik, wo ich wohne in Kalifornien, und sehe also Vögel, Pelikane zum Beispiel, in einer großen, großen Gruppe hunderte von Pelikanen fliegen, dann habe ich eine Sehnsucht, auch Teil einer solchen Agglomeration von anderen Körpern sein zu können. Und das kann im Stadion geschehen.
Also das Stadion gibt den versammelten Körpern eine gemeinsame Form.
Genau so. Und ich meine, das gibt's natürlich auch bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel beim Konzert. Aber das Stadion hat eine Spezifik darin, dass tatsächlich, denke ich, und das ist auch den Teilnehmern bewusst, die Architektur des Stadions tatsächlich, wie sie es formuliert haben, dieser Gruppe eine Form gibt.
Aber solche Massen können ja auch gefährlich sein. Hemmungslos, ja. Gewaltaffin, leicht steuerbar. Man denke an die Inszenierung von Massen im Faschismus. Geht es Ihnen auch darum, der gängigen Verachtung der Massen etwas entgegenzusetzen?
Ja, also man kann diese Gefahr, vor allem die Gefahr der Gewalt, die, denke ich, immer da ist, latent. Wenn sich Massen treffen, die kann man nicht leugnen. Also ich will nicht behaupten, die Massen seien immer ganz wunderbar. Aber ich will sagen, dass gegenüber dieser Tradition der Verachtung der Massen, das ist ja eine Formulierung von Peter Sloterdijk, es eben auch diesen Euphorieaspekt der Massen gibt, dass da ein Potenzial steckt, was ich unter keinen anderen Bedingungen so haben kann. Man könnte das vielleicht beim Rockkonzert oder bei einer Papstmesse auch haben, aber dafür bin ich nicht gläubig genug. Und vielleicht ist die große Zeit der Rockkonzerte auch vorbeigegangen schon. Und die finden ja auch mittlerweile in Stadien statt.
Sie sagen also, Sie fühlen sich dann als Teil einer Masse. Gleichzeitig schreiben Sie auch, dass Sie in dieser Masse drin sehr isoliert eigentlich sind. Wie passt denn das zusammen?
Ich wollte nicht sagen, Ich wollte nicht sagen isoliert, aber ich denke, dass die Kommunikation, so wie wir sie uns normalerweise vorstellen, also wie wir beide gerade kommunizieren, wir reden miteinander, das ist eigentlich nicht der existenzielle Modus, mit dem ich Teil einer Masse bin. Also wenn ich im Stadion neben jemandem sitze oder vor allem in Dortmund auf der Südtribüne stehe und einer oder eine, aber es sind meistens natürlich Männer, der neben mir steht, will dauernd mit mir reden, das geht mir eigentlich auf die Nerven, da klatscht man so mal High Five nach einem Tor, der sagt, toller Schuss oder was, aber man hält keine langen Gespräche. Also ich wollte sagen, Kommunikation ist nicht der Modus dieses Zusammenseins im Stadion.
Und volle Konzentration auf das Spielgeschehen.
Voller Konzentration auf das Spielgeschehen. In einer Weise, in einer Identifikation. Man schießt ja manchmal so mit dem Oberschenkel mit, wenn einer der Lieblingsspieler schießen soll. Aber zugleich mit dem Bewusstsein, dass man nicht Teil des Spiels ist, was dieses Spiel noch mehr zu einem Objekt der Begierde macht. Man möchte dabei sein, aber kann nicht dabei sein.
Was ist denn das positive Potenzial einer Masse?
Ich meine, man könnte so sagen, in unserer heutigen Zeit sind diese Massenereignisse mehr denn je Rituale der Präsenz. Rituale der Präsenz, das heißt auch eine Erinnerung, dass unsere Existenz, dass unser Dasein, wie Heidegger gesagt hat, also unser Leben, nicht nur aus Kommunikation, nicht nur aus intellektuellem Austausch, nicht nur aus dem besteht, was elektronische Kommunikation, andere Kommunikation, so wie wir jetzt telefonieren, möglich macht, sondern dass die Körperlichkeit, einen Körper zu haben und mit dem Körper in einem Raum zu existieren, eben ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, den man nicht atrophieren lassen sollte, weil er ein Potenzial von Freude hat. Aber auch, ich meine, deswegen joggen viele Leute heute Morgen, weil wir ohne diesen Körper bis auf Weiteres auch intellektuell und geistig nicht existieren können.
Wir haben es gesagt, volle Stadien bergen immer auch das Risiko von Gewalt und nun in der Pandemie auch das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus. Also wäre es doch eigentlich sehr angebracht, wenn wir auf diese Massen auch längerfristig verzichten.
Das kommt immer auf die Perspektive an, natürlich. Also wenn man sozusagen das Leben als eine Veranstaltung sieht, Gefahren zu vermeiden, dann sollte man alle Stadien für immer schließen. Aber ich bin persönlich nicht der Typ und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der denkt, die Priorität der Gefahrenverhütung sei eine absolute Priorität im Leben. Auf die Gefahr hin, gefährlich zu klingen, möchte ich sagen, das ist auch Leben, dass es solche Risiken gibt.
Was ginge denn einer Gesellschaft verloren, wenn wir ab jetzt keine vollen Stadien mehr hätten?
Eine Quelle von Freude und Euphorie, die nicht nur für mich unersetzbar ist, denn nur so kann man erklären, dass die Stadien heute voller sind oder waren bis zum Beginn der Pandemie, voller waren als je zuvor, obwohl die Eintrittspreise höher sind als je zuvor und obwohl es kaum mehr Spiele auf einem hohen Niveau gibt, die man nicht auch am Fernsehen und anders mitverfolgen kann.
Hans-Ulrich Gumbrecht, der Literaturwissenschaftler, ist emeritierter Professor der Universität Stanford in den USA. Heute Abend wird wieder ohne Massen Fußball gespielt. Champions League Achtelfinalspiele Bayern München gegen Chelsea und Barcelona gegen Napoli. Letzteres wird live übertragen im Fernsehen auf SRF 2. Das war's vom heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Markus Hofmann, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Hulliger.
Das war ein Podcast von SRF.